In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen: Kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus, der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das bedeutet Petrus, Fels.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, was sucht ihr? Das ist das erste Wort Jesu im Johannesevangelium. Was sucht ihr? Nehmen wir die Frage doch einmal ganz groß, nicht nur an etwas, was er von den Jüngern wissen will, sondern von uns durch alle Zeiten hindurch. Und dann könnten wir, wenn wir draußen eine Umfrage machten, wahrscheinlich einsammeln: Frieden, Gerechtigkeit, Gesundheit, Glück und bei anderen Chancengleichheit, Solidarität und wieder bei anderen Wohlstand und auch denen, gerade denen, die wenig haben, könnten wir diese Antwort in keiner Weise übel nehmen. Bildung, würde, glaube ich, mancher sagen, eine bezahlbare Wohnung, einen Menschen, der mich liebt und so weiter. Mal konkreter, mal abstrakter, mal philosophischer oder persönlicher. Was sucht ihr? Wenn Jesus fragt, geht es ihm wohl nicht nur darum, dass er irgendeine Auskunft bekommt, sondern dass wir in der Suche nach einer Antwort zu uns selber kommen. Die Jünger indes antworten mit einer Gegenfrage: Meister, wo wohnst du? Es ist die Frage nach dem Haus des Rabbis im Sinne eines Lehrhauses, denn sie suchen Weisung, Lehre. Wie sollen wir das Leben verstehen? Etwas, eine Lehre, die für das ganze Leben taugt, auch im Angesicht der Entbehrungen, und das Leben der Jünger in Palästina der damaligen Zeit war entbehrungsreich. Eine Antwort, die irgendwie auch das trifft, was sie treffen könnte: Leid und Tod. Von daher nochmal zurück zur Frage an alle. Ich meine, wir könnten eine Antwort geben in diesem Sinne, eine Antwort, die alle Menschen eint. Was sucht ihr in eurem Leben? Wir wollen gut leben. Kann man das lernen? Wir wollen gut leben. Das kann sich banal anhören, ist es aber schon nicht mehr, wenn einer die Antwort so gibt, dass er sagt: Ich möchte gut leben können, aber ich will es nicht für mich alleine. Und ich will es auch nicht um den Preis, dass ich gut leben kann und jemand anders deswegen schlecht leben muss. Das Gut des einen darf nicht auf den Mangel des anderen aufgebaut sein. Ist das nicht eines der Probleme dieser Welt bis heute? Das Wir ist mitzudenken in jeder Antwort. Jesus fragt im Plural, sonst landen wir ja sofort in der Egozentrik persönlichen Gutfühlens. Hauptsache, mir geht es gut. Man kann sich wahrscheinlich keinen Satz denken, der weiter vom Christentum entfernt ist. Gut leben wollen als das, was alle suchen für alle. Das macht Gemeinschaft, das macht Menschheit, das macht auch Staat. Und diese Antwort, wir wollen gut leben, ist auch darum nicht banal, wenn wir genauer sagen, was das heißt, nämlich in drei Verneinungen. Die erste wäre, nicht böse leben. Das ist eine Entscheidung. Und es bleibt ein Leben lang eine Übung. Wer die Wirkung des Bösen bedenkt, wird sofort verstehen, widersage dem Bösen in all seinen Formen. Das ist keine finstere Forderung, das ist irgendwie auch der Weg ins Glück. Das ist ein enormer Beitrag zum guten Leben für alle. Eine zweite Verneinung, nicht schlecht leben. In allen elementaren Bedürfnissen des Lebens sollten wir einander beistehen, sodass niemand schlecht leben muss, niemand ohne Bildung, ohne gesundheitliche Versorgung, ohne Ernährung, ohne Arbeit und so weiter. Christentum war nie nur eine moralische Schule. Es muss immer Caritas sein. Schulen bauen, Hospitäler gründen, gesundheitliche, agrarische wie allgemeine Bildung voranbringen. Das war im Gepäck der Kirchengeschichte, gerade an diesem Ort des alten Kollegs, Hilfe zur Selbsthilfe, heute immer noch vom Brunnenbau über die Rechtshilfe zum ökologischen Einsatz und. Das ist untrennbar mit der Lehre Jesu Christi verbunden. Wer nur nie etwas Böses tun wollte, hat noch nicht unbedingt auf diese Weise Gutes getan. Die dritte Verneinung, um gut leben zu können, steht noch aus. Nicht falsch leben. Vielleicht liegt sie nicht so auf der Hand wie die ersten beiden. Nicht falsch leben. Damit meine ich klassisch formuliert, nicht Götzen anbeten. Moderner, nicht die Nation, nicht die Rasse, nicht die Ideologie zum Gott erheben. Aber auch nicht im Irrtum leben wollen über sich selbst oder jemand anderen, nicht unvernünftig, nicht beschränkt, nicht im Selbstbetrug. Bei denen, die gut leben wollen, wird es wohl immer so etwas wie einen aufklärerischen Impetus geben, etwas Anti-Ideologisches gegen all die Ismen der Gegenwart, die Selbsttäuschungen, den neuen Aberglauben. Schauen wir nicht nur ehrfürchtig zurück auf das Wirken Rupert Meyers und sein mutiges Predigen. Wo sind heute die alten Ideologien wieder am Werk? Wo feiert der Nationalismus fröhliche Urständ? Nicht böse, also nicht schlecht, nicht falsch leben. Das Christentum so einfach zu formulieren, hat einen großen Vorteil. Hierüber können wir mit allen Menschen reden. Ob wir sie von allem überzeugen können, ist eine andere Frage. Und wir könnten mit allen Menschen guten Willens nicht nur reden, sondern zusammenarbeiten. Dafür muss man noch nicht einmal glauben. Aber für diesen Gedanken schon. Und ich meine, er sei so etwas wie eine Entdeckung des Wesens Jesu Christi. Dass Gott in dieser Suche nach gutem Leben unser Gefährte ist, unser Freund. Gott hat unser Glück im Sinn, unsere Seligkeit ganz ausdrücklich. So schön ist unser Glaube. Wir haben uns den Guten schlechthin als Begleiter ausgewählt. Jedenfalls steht genau das hinter Taufe und Firmung, wo wir dem Bösen widersagen und dann unser Vertrauen in den guten Gott bekennen als Vater, Sohn und Geist. Dass wir ihn uns ausgewählt haben, ist noch nicht einmal die ganze Wahrheit. Er hat sich uns ausgewählt. Jetzt wird daraus ein Ganzes, wenn man es annehmen kann. Wir wollen gut leben mit ihm und er will mit uns und durch uns gutes Leben bringen für alle anderen. Was sucht ihr? Warum seid ihr hier? Um eine Antwort mit den Jüngern zu geben, wir sind hier, um die Lehre unseres Meisters aufzunehmen. Das ist sein Lehrhaus. Das alleine? Nein. Auch das da draußen, die Welt, in der wir so viel lernen können, von den Menschen, die ihn brauchen. Wir sind Lernende, wir sind angerufen, um zu sehen und zu verstehen, wie sehr wir in gutes Leben gerufen sind. Irgendwann in unserem Leben war jene 10. Stunde der Jünger auch. Oder kommt sie noch? Kommt sie wieder, wie man manche Dinge, wichtige, große Dinge immer wieder braucht? Da in dieser 10. Stunde ist uns aufgegangen, mag uns aufgehen. Da haben wir verstanden, da werden wir verstehen, dass er das Lamm Gottes ist. Diese Hingabe, in der sich Gott der Welt gibt und er die Welt Gott gibt, dass da das Lamm ist, vor dem wir das Knie beugen können, weil in ihm nichts Böses, nichts Schlechtes ist und er ohne Falschheit ist. Vielleicht können wir knien und dabei sogar sagen, ich habe vieles gesucht im Leben und ich habe auch vieles gefunden. Manches in meinem Leben ist noch unerfüllt, unruhig, wartet es. Aber im Letzten habe ich doch gefunden, was ich suche, weil ich von dir weiß und weil ich glaube, dass du mich siehst. Und vielleicht kommt das auch von ihm her. Eine Ahnung manchmal in einem Gottesdienst oder im persönlichen Beten. So etwas wie, und weißt du, ich habe dich gesucht und ich habe dich gefunden. Ich will dir zeigen, wo ich wohne. Und worin auch du wohnen kannst, in diesem Dasein für andere, in dem Haus der Liebe, in dem du ein Stein bist. Amen.